Der Rasenfunk. Kurzpass. In der Ligue 1 ist schon wieder so einiges passiert. 7 Spieltage sind schon gespielt. Wir wollen draufblicken zusammen mit David Frogier de Port-le-Vin von 93. David, hi. Schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, du verzeihst mir den kleinen, da habe ich den ersten Namenshopfler schon im Intro drin.
Ja, wir haben gerade schon über Namen gesprochen. Erwartet nichts, Leute. Ich werde ausländische Spieler französisch aussprechen und vielleicht sogar einige Franzosen falsch aussprechen, weil ich sie nur in der Zeitung gelesen habe.
Das Gute ist, ja. Du hast ja mich als Gegenpart und der schafft es ja nicht mal, seinen Gast ordentlich anzukündigen. Deswegen schön, dass du da bist, David, und mach dir keinen Kopf wegen deinem Namen. Wir wurschteln uns da irgendwie durch.
Genau. Hallo lieber Max, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, schön, dass ich da bin.
Wir wollen heute über die Ligue 1 sprechen und da ist neben dem Platz fast genauso viel passiert wie auf dem Platz und ausnahmsweise drehen wir mal das Rasenfunkprinzip um und gucken erst neben dem Platz und dann auf dem Platz. David, hol uns mal rein. Es war einiges los auf den Rängen in der französischen Liga. Was ist denn da passiert?
Ich nehme an, du spielst auf die Homophobie-Debatte an.
Ja.
Großes Thema, ja. Also ich glaube, was man mitbekommen hat in Deutschland ist, oder was man vielleicht mitbekommen haben könnte in Deutschland ist, dass Spiele abgebrochen worden sind wegen homophober Gesänge. Das war zuerst nur ein Zweitligaspiel, da haben sich auf Social Media dann einige Franzosen gleich mokiert, naja, in der zweiten Liga machen sie es, in der ersten Liga trauen sie sich bestimmt nicht.
Ja.
Und in den folgenden Wochen wurde tatsächlich auch in der ersten Liga wurden Spiele zumindest kurzfristig unterbrochen. Das basiert, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einer Vorgabe der UEFA. Die Liga hat daraus so ein eigenes Reglement gemacht in 3 Schritten. Das heißt, du kannst einen Stopp von weniger als 5 Minuten einlegen, du kannst dann einen Stopp von bis zu 20 Minuten einlegen und du kannst im dritten Fall einen kompletten Spielabbruch machen. Das ist bisher noch nicht passiert. Was passiert ist, sind eben diese Stopps von 5 Minuten, wo dann die Leute aufgefordert worden sind, das bitte zu unterlassen.
Mhm.
Und das hat eine auf mehrfacher Ebene unglaubliche Debatte ausgelöst und ist auch ein, naja, ist schon ein schwieriges Thema, weil einerseits kann man sagen, oder würde ich auch sagen, uneingeschränkt, Homophobie hat nichts zu suchen im Stadion. Es ist schön, dass da endlich mal was unternommen wird gegen. Es ist durchaus so, dass es in Frankreich viel zu sehr Folklore geworden ist, viel zu viele Gesänge, gewisse diskriminierende Begriffe einfach, ja, gedankenlos benutzen im Grunde,
okay.
Aber gerade dadurch ja auch dazu beitragen, dass sich gewisse Vorurteile verfestigen. Insofern Applaus, dass das angegangen wird.
Mhm.
Das Problem ist, dass, also Fans sind ja nicht dumm und die haben jetzt angefangen, ein veritables Katz-und-Maus-Spiel zu machen und haben, also im Grunde gab es jetzt noch mehr homophobe Begriffe als früher, weil sie halt versucht haben, na, dann loben wir nochmal die Grenzen aus und schauen mal und machen ein paar neckige Wortspiele oder verpacken irgendwelche Worte irgendwie so in irgendwelchen Spruchbändern. Das ist ja eigentlich nicht so richtig, aber dann doch. Und dann können wir die Liga mal schön provozieren und dann muss der Schiedsrichter abbrechen, dann sind ja eh noch 5 Minuten, dann machen wir weiter. Mhm. So, das heißt, man kann sich ein bisschen die Frage nach dem Sinn stellen. Du hast dann natürlich die Politik, die mit eingreift. Du hast eine Sportministerin, die auch dankenswerterweise Partei ergreift, sagt, es ist richtig so. Dann hast du den Präsidenten der Liga, der die Sportministerin bespöttelt und sagt, naja, die ist ehemalige Schwimmerin und im Schwimmbecken kommt sowas halt nicht vor. Im Fußball sei das normal.
Oh Gott.
Ja. So, viele schwulen Verbände haben gesagt, es ist richtig und wichtig, dass das Thema angesprochen wird. Andere haben auch gesagt, naja, so ein bisschen, also oder einige mahnen auch, naja, ja, mit diesem Hammer drauf macht ihr jetzt auch ein bisschen die Arbeit kaputt, die wir jetzt die vergangenen Jahre gemacht haben, weil eigentlich provoziert das alle nur.
Klar, wenn jetzt Spruchbänder auftauschen, wo man versucht, sich möglichst geistreich genau um den beleidigenden Begriff herum zu formulieren, aber genau. Ihn ja dann letztlich doch im Subtext die ganze Zeit auf einem Transparent hochhält, dann kann man das schon nachvollziehen.
Genau. Und erschwerend kommt halt hinzu, dass viele Fans und gerade Ultragruppen sich ohnehin von der Politik stark gegängelt fühlen in den letzten Jahren. Mhm. Unter anderem wegen der Ausfahrtsfahrten. Die sind vor einigen Jahren unter diversen Ausnahmeregelungen, also es war ja mal der Ausnahmezustand ausgerufen worden in Frankreich. Und in dem Zuge haben sie das auch genutzt, um Auswärtsfahrten einzuschränken, weil sie auch sagten, wie der Gelbwesten, unsere Polizisten sind anderweitig beschäftigt. Oder jetzt vor ein paar Wochen war ja G7-Gipfel in Frankreich, da wurden auch wieder Spiele umgelegt und Polizei konnte nicht vor Ort sein, etc. etc. Und insgesamt ist eine Kultur entstanden in Frankreich, wo viele Auswärtsfans damit rechnen, ständig rechnen damit müssen, dass die Fahrten ihnen in die Stadt XY untersagt werden, weil O könnte ja Hochrisikospiel sein. Und das wird sehr, sehr nonchalant benutzt mittlerweile. Und Ultras müssen sich, keine Ahnung, dann am Spieltag zu Hause melden bei der Polizeipräfektur oder ansonsten riskieren sie Strafen und all solche Schikanen. Also das heißt, viele Fans haben gerade das Gefühl, dass die Politik sie sehr gängelt. Mhm. Jetzt aber sagt, naja, aber jetzt gängelt bitte keine Randgruppen und dann sagen halt Ultras, Moment mal, wir sind aber auch gerade hier in der Randgruppe. Und als jemand, der selbst auch Fußball liebt und auch durchaus Fankultur liebt, kann ich das einerseits verstehen. Es ist eine unschöne Gemengelage. Trotzdem, ja, bin ich klar dafür, dass man Homophobie einschränkt und dass man auch als Fan kapiert, dass man die gegnerische Mannschaft auch beleidigen kann, ohne
ohne gleichzeitig noch eine
ohne Minderheiten zu diskriminieren.
Ja. So. Aber sag mir kurz, also da haben wir ja sowieso, wir zwei hier Common Sense und hoffentlich auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen werden da mit übereinstimmen. Gleichzeitig merkt man schon, da verquicken sich jetzt verschiedene Probleme und das eine ist dann nicht mehr vom anderen zu trennen. Aber weil du das vorhin einmal so angedeutet hast, dass Homophobie in der französischen Gesellschaft und durchaus auch in den Stadien schon immer noch präsenter sei, als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Wie sind denn da die Ultragruppierungen aufgestellt, wo wir in Deutschland ja schon im breiten Konsens der allermeisten Ultragruppierungen einen Konsens haben, der sich gegen die Diskriminierung von Minderheiten und damit eben auch gegen Homophobie richtet. Ist es in Frankreich ähnlich oder unterscheidet sich da Frankreich von Deutschland?
Ich glaube schon, dass das Bewusstsein gefehlt hat bislang. Also ich muss dazu immer noch einschränkend sagen, ich lebe in Deutschland. Insofern habe ich den Puls nicht ganz so an der Fußballkultur in Frankreich, wie sogar an der in Deutschland. Aber mein Eindruck ist durchaus, dass das Bewusstsein bislang gefehlt hat. Insofern ist die Debatte vermutlich doch wiederum richtig und wichtig. Und dass wir da in Deutschland schon auch einen Schritt weiter sind und vermutlich, ich meine, es ist ja eine Sache, ob einzelne Leute irgendwas reinbrüllen oder ob eben Ultras gewisse Begriffe in ihre Fangesänge einbauen, um eben gezielt den Gegner zu beleidigen.
Ja, würde ich auch sagen, das ist
ein Unterschied. Genau. Und das ist, würde ich schon sagen, ist in Deutschland deutlich zurückgegangen und in Frankreich eben tatsächlich noch nicht. Nein. Ja.
Dann bin ich gespannt, wie sich das jetzt in den kommenden Monaten entwickelt. Jetzt gerade ist halt einfach alles sehr hochgekocht und da legt immer die jeweilige Gegenseite nochmal einen drauf. Ich bin sehr gespannt, was du mir dann in ein paar Monaten erzählst zu diesem Thema. Da bleiben wir dran. Jetzt wollen wir aber auch mal aufs Sportliche gucken und als ein alter weißer Mann freue ich mich an allem, was konstant ist, was sich nicht verändert. Und deswegen bin ich ganz froh, dass in der Tabelle, in der sich sehr viel verändert hat, eine Konstante noch gleich geblieben ist, nämlich PSG als Tabellenführer. Gott sei Dank. Daran kann ich mich jetzt festhalten, David.
Aber knapp.
Ja, punktgleich.
Ja,
zwei Niederlagen schon nach 7 Spielen. Wie ist die Lage?
Liga Pfui, Europa Hui. Ist die Lage bei Paris. Also 2 Niederlagen nach 7 Spielen ist krass. Vor allen Dingen gegen wen? Also gut, gegen Rennes vielleicht okay, aber jetzt gegen Reims, gerade unter der englischen Woche vor 2 Tagen,
ja,
ist jetzt schon nochmal ein Ausrufezeichen.
Auch nur 12 Tore erzielt. Der aktuelle beste Torschütze in der Liga für PSG ist Erik-Maxim Choupo-Moting.
Ach Mist, genau, das wollte ich noch als kleinen Gag einbauen, ob du den aktuell besten Torschützen erraten kannst. Ja, Choupo-Moting ist tatsächlich aktuell bester Torschütze.
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, David. also woran liegt es, wenn wir jetzt mal kurz auf die Liga gucken, und dann würde ich schon auch gerne noch kurz über dieses Champions-League-Spiel gegen Real Madrid sprechen. Also definitiv schießt PSG weniger Tore als in der letzten Saison. Aktuell sind es in Anführungszeichen nur 12 nach 7 Spielen, und man hat zwar nur 4 Gegentreffer kassiert, aber das werden dann jeweils auch entscheidende Tore. Also man hat gegen Reims eben jetzt diese beiden Gegentreffer zu Hause kassiert, 0-2 verloren, und eben vorher auch schon die zweite Niederlage. Musst du mir kurz nochmal helfen, das war
gegen Rennes.
Gegen Rennes, genau, gegen Rennes. Also liegt es jetzt an der Offensive und daran, dass man hinten jetzt Pech hatte, immer dann die entscheidenden Gegentreffer kassiert zu haben? Oder liegt es an der Neymar-Diskussion? Es gibt ja so viele mögliche Ansätze. Liegt es an Thomas Tuchel? Wo würdest du jetzt mal den Finger drauflegen und sagen, deiner Ansicht nach ist das so ein bisschen das Hauptproblem?
An allem. Aber gegen Reims liegt es an der B-Mannschaft. Also das muss man auch nochmal okay. Klar sagen. Ne? Da war ein junger Mbeso, da war Kursawa als Außenverteidiger, Paredes, Herrera, Sarabia. Bernat hat im Mittelfeld gespielt irgendwie, und also das
ja gut, wenn Bernat schon spielt, dann geht ja sowieso gar nicht. Das wissen ja alle. Ich als süddeutsches Medium.
Also zu Saisonbeginn hatte ich das Gefühl, Tuchel war extrem angezählt. Weil diese Niederlage gegen Rennes kam auch ziemlich früh, und eigentlich hatte er alle Transfers bekommen, die er wollte. Ja. Es begann ja erstmal, hat er immer wieder sich beschwert, dass er eigentlich nicht den richtigen Kader hat, ihm fehlt ein Sechser. Er hat seinen Sechser bekommen mit Gay, er hat mit Herrera, Sarabia, Diallo, hat er die Tiefe im Kader, die er jetzt braucht. Er hat sogar noch etwas überraschend Icardi abgestaubt. Also ich weiß nicht, ob er, beziehungsweise ziemlich sicher nicht er, sondern der neue Sportdirektor Leonardo. Und sie haben endlich einen souveränen, starken Torhüter mit Navas, wofür sie Areola abgeschoben haben. Wo ich auch zumindest mal ein Fragezeichen setzen würde und sagen würde, sie haben ihr eigenes Talent eigentlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Viel zu lange. Also da hätten sie Areola mal deutlich besser vertrauen können auch.
Und sie haben ihren Neymar behalten. Also sieht das ja auf dem Papier danach aus, als wäre der Kader vor allem breiter geworden. Und in der Offensive hat man mit Icardi definitiv noch jemand sehr gut mit dazu bekommen. Mit Sarabia eine gute Verbreiterung der Breite, wollte ich gerade sagen.
Verbreiterung der Breite, genau.
Genau. Ja. Und Neymar ja noch gehalten. Bei allen Querelen hin und her ist er ja immer noch gar kein so schlechter Fußballer.
Nee. Ich meine, das war ja auch ein unglaubliches Geschacher im Sommer. Also ich weiß gar nicht, ob wir das noch ganz kurz aufgreifen sollen, so im Schnelldurchlauf.
Wenn du das schaffst, das kurz zu machen. Viel Erfolg, David. Ich drücke dir die Daumen.
Ich versuch's mal.
Ja.
Also es begann ja damit, dass das Ende der letzten Saison für Neymar extrem schlecht lief. Auch aus persönlichen Gründen. Er hat ja im Pokalfinale gegen Rennes, das Paris ja verloren hat, einen Fan geohrfeigt aus Rennes. Quatsch, nicht im Pokalfinale, in Rennes. Also ein Fan aus Rennes hat er geohrfeigt. Dann gab es diese Vergewaltigungsvorwürfe. Und dann hat Messi angefangen, ihn zu werben, offenbar. Und dann war halt so dieses Gefühl, glaube ich, bei ihm, Liga taugt nichts, Liga ist zu physisch, er will gerne woanders hin. Er hat auch immer wieder schön betont, dass ja der größte sportliche Erfolg seines Lebens diese Remontada Barcelona gegen Paris war. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz die beste Möglichkeit, um dich bei deinen eigenen Fans beliebt zu machen, wenn du sagst, der größte Erfolg deiner Karriere war die größte Niederlage, die sie jemals erlebt haben oder gefühlt.
Das ist so ein bisschen, als würde David Lewis als Spieler vom FC Bayern sagen, ja, also ich muss sagen, geilstes Spiel meiner Karriere damals, Finale daheim. Das
war natürlich mega. Genau, Finale daheim. Und dann hat im Juni Paris überraschend erstmals signalisiert, okay, gut, also wenn er gehen will, dann soll er gehen. Dann hat man auch schon gemerkt, dass da eben, oder fand ich jetzt, war auch ein Hinweis darauf, dass da eben auch ein neuer, starker Mann am Ruder ist mit Leonardo, der ja damals der beherrschende Faktor 2011, 2013 schon einmal war und der sich jetzt wirklich auch etabliert hat als der neue Chef im Ring und der klar gesagt hat, gut, wenn er gehen will, kann er gehen, aber eben nicht unter Einkaufswert. 222 Millionen. Und dann begann ein unglaubliches Geschacher, weil Barcelona ja eigentlich kein Geld hat nach dem Einkauf von Griezmann und De Jong. Und dann wurden, weiß ich nicht, halt Spieler hin und her verschoben oder geplant, ne? Also so Tabellen gezeichnet. Hier, ihr kriegt den, wenn ihr den nehmt. Ja. Drei Mittelfeldspieler gegen einen Neymar und so.
War ein bisschen wie bei Siedler. Ich tausche drei genau. Holz gegen zwei Schaf.
Zwei Lehm, genau, ja. Absolut unglaublich.
Legt noch ein Dembélé drauf, dann.
Ja, genau. Und Dembélé wurde, glaube ich, noch nicht mal gefragt dann. Also das war dann die letzte Phase der Verhandlungen. Da hat Barca Spieler vorgeschlagen, ohne sie gefragt zu haben dann noch. Neymar hat noch gesagt, oh, ich zahle auch 20 Millionen selbst, wenn er wollt. Dann hat Neymars Umfeld anscheinend noch Madrid kontaktiert, dann hat sich noch Juve eingeschaltet und alle haben halt Spieler durch die Gegend geworfen, aber halt immer mit Fantasiepreisen, wo dann Paris teilweise gesagt hat, naja, wir wollen die gar nicht unbedingt und so hoch, wie ihr die einschätzt, sind die für uns gar nicht und wir haben da keinen Druck, wir wollen den nicht hergeben. Also kurz und gut, am Ende ist er geblieben und er ist ausgepfiffen worden von den Fans. Ziemlich stark. Bis er dann in den letzten zwei Spielen, also jetzt vor dieser Reims-Niederlage, zwei Last-Minute-1-0-Siege erzielt hat. In Neymar-Stil. Eins gegen Straßburg, eins gegen Lyon. Und jetzt
passt
war wieder. Gegen Reims zumindest wieder Ruhe. Also ich meine, kann man halt auch nicht argumentieren, ne, wenn der Star dann das 1-0 noch serviert.
Und zwischendurch war ja dann auch dieses 13-0 gegen Real, was sicher auch geholfen hat, die Stimmung zu bessern, auch wenn Neymar da jetzt noch kein Teil der Veranstaltung war. Aber Das war ja auch eine durchaus überzeugende Leistung mit diesem 3-0, wo man zwar auch sehr effizient war, aber Real hatte keinen einzigen Torschuss. Alle 10 Schüsse gingen neben das Tor und PSG hat aus seinen 5 Torschüssen 3 Tore gemacht.
Ja, aber es war auch großartig, es war auch tatsächlich ein Trainersieg. Man offenbar. Also alle Spieler haben anschließend gesagt, sie seien großartig von Tuchel eingestellt worden. Er hat bewusst offenbar gesagt, dass die Achter gepresst werden sollen von Madrid. Er hat Gay auf die Acht nach vorne geschoben. Di Maria hat unglaublich gearbeitet. Also das war so der eine Punkt, wo ich echt dachte, oh, jetzt kommt die Wende. Weil zu Saisonbeginn wirkte Tuchel total schlapp. Ja. Der schien komplett das Vertrauen in sein Spielercoaching verloren zu haben. Der hat gefühlt kaum noch was verändert, hat positionsgetreu gewechselt, hat taktische Aufstellen laufen lassen. Also gegen Rennes wurde er tatsächlich ausgecoacht, würde ich sagen, von seinem Gegner Stefan, den wir ja auch schon ausführlich gelobt haben. Und Cavani soll anschließend genervt gefragt haben, warum denn Mbappé nicht pressen muss und alle anderen pressen müssen und so. Also da schien einiges im Argen. Er scheint diese Unstimmigkeiten, die es da gegeben hat in der Rückrunde zwischen Franzosen und Brasilianern im Team, nicht so richtig in den Griff zu bekommen. Es wird ihm oft vorgeworfen, dass er seinen Stars zu viel durchgehen lässt. Mhm. Es gibt einen absurden Streit noch um die Physios und das medizinische Team, weil es wurden neue Leute geholt, ohne dass Tuchel konsultiert wurde. Wobei er letzte Saison selbst versucht hat, neue Physios und Mediziner zu etablieren. Und tatsächlich haben sie extrem viele Verletzungen zu Beginn der Saison gehabt. Cavani war verletzt, Diallo war verletzt, Kehra war verletzt, Draxler. Aktuell sind Icardi und Cavani verletzt. Es gab dann sogar ganz wunderbare Sache. Es gab sogar eine Diskussion um den Greenkeeper. Also es wird endlich mal Zeit für die Rasen von Greenkeeper-Folge, Max. Ja,
wem sagst du das? Ich schicke, ohne Namen zu nennen, Grüße hinaus. Ich warte noch auf eine E-Mail.
Weil dem Greenkeeper wurde nämlich vorgeworfen, dass er den Rasen im Stadion top hat, aber den Rasen auf den Trainingsplätzen nicht.
Meine Güte. Aber sag mal, David, da wir ja auch noch über andere Teams sprechen wollen, versuche ich dann mal zusammenzufassen. Das wirkt auf mich wie im Grunde genau das, was man erwarten kann, wenn man so viele sehr selbstbewusste Fußballstars in ein Team packt, ihnen einen sehr ehrgeizigen Trainer zur Seite stellt und gleichzeitig in einer Liga spielt, in der der Titel wenig wert ist. Also das wirkt wie auf allen Ecken stehen da Pulverfässer und an manchen brennt vielleicht die Lunte schon. Und dann hast du zwar einen sehr guten Kader und du hast eine sehr gute Offensive und der Theorie nach auch eine sehr gute Defensive. Du hast deine Highlight-Spiele, wie unter anderem gegen Real in der Liga. Wackelst du aber, es gibt Unstimmigkeiten innerhalb des Teams, es gibt Fragezeichen rund um den Trainer und das Umfeld ist jetzt auch nicht gerade ruhig, nachdem der wichtigste Spieler gesagt hat, ich möchte eigentlich weg und jetzt doch irgendwie geblieben ist. Also sprich, über PSG werden wir, glaube ich, noch häufiger sprechen in der Saison und das ist alles andere als ruhig gerade.
Also ich glaube, dass es sich die Eier schaukeln werden in der Liga hindurch und vermutlich, da kommen wir dann gleich noch dazu, das auch schaffen werden, weil sich aktuell kein richtiger Herausforderer zeigt und es wird wie immer bei Paris und was Tuchel ja auch wusste, es wird um diese Champions League-Saison gehen. Und wenn er da das halten kann, was er mit Real zeigt, dann ist vermutlich auch egal, was er in der Liga macht. Nur Champions League ist halt trotzdem auch ein Wabonk-Spiel. Ne? Müssen wir nicht drüber diskutieren. Da kannst du dann doch auch nochmal gegen sonst wen rausfliegen im Viertelfinale. Also das wird alles sehr, sehr spannend. Ja.
Galatasaray.
Allerdings wurde angekündigt, auch im Zuge dieser Physio-Debatte habe ich mitbekommen, dass die Spieler möglichst ihren Peak im Frühjahr erreichen sollen. Soll jetzt extra darauf hintrainiert werden, dass die Spieler eher im Frühjahr fit sind.
Mann, ist das ein tolles Signal an die Liga.
Wahnsinn, ne?
Galatasaray und Brügge sind neben Real die weiteren Gegner in der Champions League, um mal die richtigen Gegner zu nennen. Der Rest ist es ja ganz offensichtlich nicht. Ja. Wobei, wenn ich mir angucke, da sind immerhin interessante Namen dabei, nämlich zum Beispiel auf Platz 2 aktuell mit der sehr identischen Bilanz zu PSG, nämlich 5 Siegen und 2 Niederlagen, Angers. Ja. Wie kommen die denn dahin? Was zur Hölle machen die da und wie lange werden die da bleiben?
Ich schicke einen Satz voraus, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf den Rasenfunk, habe ich gedacht, verdammt ist das eine schwierige Vorbereitung. Weil da stehen ganz viele Mannschaften oben, wo ich Angst vor genau dieser Frage habe, warum stehen die da? Und meine Antwort ist,
weiß ich nicht.
Die haben ein paar Mal gut gespielt, die haben ein paar Mal schlecht gespielt, jetzt stehen sie da.
Ja gut, aber dann ist doch die Antwort eigentlich, es ist die berühmte Momentaufnahme. Man kann es noch nicht sagen.
Genau, also ich kann es tatsächlich, muss offen gesagt, ich weiß nicht, warum Angers da oben steht. Ich habe sie nämlich gesehen, habe ich sie live, also nicht live, im Fernsehen, bei dem beim Auftakt war es, glaube ich, bei 0-6 gegen Lyon. Und da war Lyon großartig. Angers, viertkleinstes Budget der Liga, haben sich gefreut, dass sie nur 2 Schlüsselspieler die Saison verloren haben. Was ja auch schon einiges aussagt. Geringste Ballbesitzrate der Liga, also im Schnitt irgendwas unter 40%. So. Unter der englischen Woche hat ein Joker doppelt getroffen, Alioui. Am Wochenende davor hat auch ein Wechselspieler dreifach sogar getroffen gegen Saint-Étienne. Also die Mannschaft wird geschlossen, das zumindest kann man sagen. Die haben getroffen, obwohl die Mannschaften irgendwie auf 6 Positionen umgestellt worden sind. Ausgeglichen, ja, zusammengewachsen, ja, aber halt eine Kontermannschaft. Es ist schön, dass wir mal ein paar Sätze über sie verlieren können. Ich würde tippen, dass wir das beim nächsten Mal nicht mehr machen. Und wenn doch, dann muss ich mir dringend ein paar mehr Spiele von ihnen anschauen.
Also interessanterweise sind sie nach den Expected Points, wo ja so ein bisschen versucht wird, der Zufall rauszurechnen, wären sie jetzt auch auf Platz 3 hinter Lille, also hätten sie auch eine ganz gute Bilanz, allerdings dann schon 3 Punkte weniger als jetzt und sie haben immerhin trotz des wenigen Ballbesitzes die 5 meistens Schüsse in Richtung des gegnerischen Tores, also das klingt für mich nach Umschaltfußball und dann warten wir einfach ab, David. Wir werden noch häufiger sprechen über die Ligue 1 und dann können wir uns noch ausführlicher damit befassen. Mit Lille habe ich ja aber auch schon den Drittplatzierten genannt. Das ist so ein bisschen der einzige, neben PSG, der einzige Verein, der im letzten Jahr unter den Top 4 lag, der auch noch annähernd jetzt dort zu Hause ist. Also wir werden über Lyon und Etienne sehr viel später in diesem Kurzpass sprechen. Die hatten einen fürchterlichen Start in die Saison. Ist das jetzt unspektakulär, was da bei Lille passiert ist mit den 4 Siegen, einem Unentschieden und 2 Niederlagen? Oder gibt es darüber Worte zu verlieren?
Auch gar nicht so viel. Also man muss dazu ja sagen, Lille war definitiv die Mannschaft der Vorsaison. Mhm. Wir haben sie ja wirklich auch ausführlich gewürdigt. Zu Recht auch. Ich glaube, ohne diese Paris-Katar-Millionen hätte das ein ganz wunderbarer Meister werden können.
Ja.
Sie haben Pepe verloren an Arsenal, das hat man, glaube ich, mitbekommen. Sie haben einen ihrer wichtigsten Mittelspieler verloren an Lyon. Wir haben ja auch gesagt, wie das Mittelfeld sehr, sehr entscheidend dafür war, dass dieser Wundersturm so schön zaubern konnte. Sie haben aktuell vorne drin einen Spieler, den man durchaus mal weiter beobachten kann, Osimhen, der mal bei Wolfsburg gespielt hat, ein paar Einsätze, allerdings so unauffällig, dass ich zumindest ihn nicht beachtet, also ich wusste das noch nicht mal, dass er bei Wolfsburg war. 14 Bundesligaspiele anscheinend. Ja. Fast alles Einwechslungen.
Der jetzt aber schon 6-mal getroffen hat in der Liga.
Genau, der jetzt die Überraschung des Saisonstarts ist.
Also er jagt den Rekord von Gerd Müller, würde man hier in Deutschland sagen.
Total. Der auch anscheinend schon vor seinem Wechsel zu Wolfsburg beobachtet wurde von diversen Clubs. Mhm. Also er ist erst 20, wohlgemerkt, ne? Und das wiederum ist, glaube ich, ein ganz spannender Faktor, den man nicht genug betonen kann, nämlich das Scouting, was Lil gerade macht, das ja von Luis Campos maßgeblich betreut wird, obwohl er keinen offiziellen Posten bei Lil hat, aber so der virtuelle Schatten sportliche Leiter ist. Und das war ja auch der Architekt der Meistermannschaft von Monaco, muss man ja auch klar sagen. Ne? Also der hat James entdeckt, der hat Fabinho entdeckt. Der hat jetzt für Lille unter anderem Seki Selik, den Türken geholt, 22, Rechtsverteidiger, Marktwert aktuell irgendwas unter 20 Millionen. Hat jetzt noch einen türkischen Spieler geholt, Yusuf Yici, auch 22, der junge Timothy Weah ist gekommen aus Paris. Mhm. Also da sollte man in den nächsten Jahren ein sehr gutes Auge drauf werfen, glaube ich, wer alles zu Lille kommt. Da habe ich großes Vertrauen in diese Strukturen.
Da ist mir auch ein Name aufgefallen, ziemlich unbekannt, wird kaum jemand von gehört haben, Renato Sanches. Ja. Das scheint ein junger Portugiese zu sein, hat aber noch nicht so wahnsinnig viel gespielt für Lille.
Nee, aber könnte genauso diese, hat glaube ich auch so eine Vergangenheit, dass er nicht so richtig zum Zug kam bei seinem alten Verein.
Du, weiß ich nicht, das habe ich nicht so genau im Blick gehabt.
Ja.
Als süddeutsche Systempresse finde ich es gut, dass er jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielt.
Okay, gut.
Also Osimhen macht seine Buden und Lille scoutet sehr gut. Da das
genau.
Legen
also Osimhen
mal,
kann man durchaus mal beobachten. Mhm. Läuft viel, gutes Auge für Stellungsspiel.
Mhm. Hat auch schon 2 Assists zu seinen 6 Toren hinzugefügt. Also das ist schon sehr ordentlich.
Ich würde auch glauben, dass wir über Lille nochmal sprechen im Laufe der Saison.
Ja, davon gehe ich auch schon fast aus.
Ich hoffe es auch eigentlich, dass da sich zumindest irgendjemand irgendwie oben etabliert.
Ja, dahingehend ist die Ligue 1 schon auch eine interessante Liga. Bei aller Dominanz von PSG, dahinter passiert schon so einiges. Unter anderem ja auch, dass ein FC Nantes aktuell auf Platz 4 liegt mit einer sensationellen Tordifferenz von 7-5 Toren. Das riecht nach Spektakel. Wie geil ist es? So eine Frage wollte ich schon immer mal stellen.
Es ist vor allem überraschend, weil mit Gourcuff ein Trainer kam, den man jetzt da überhaupt nicht erwartet hätte. Das ist jemand, der eigentlich Zeit für Ideen braucht. Und auch das hatte ich ja letztes Mal schon mal erwähnt. Wir haben da mit Waldemar Kita einen Präsidenten, der Trainern überhaupt keine Zeit gibt, irgendwas zu etablieren. Also es ist jetzt der 13. Trainer in 12 Jahren. Und der 6. seit 2016.
Warum auch nicht?
Genau, wir hatten ja, glaube ich, letzte Folge hatte ich gerade noch erzählt, dass Halilhodžić gekommen war, der auch als Sturkopf galt und dass das potenziell krachen könnte. Es hat dann die ganze Saison nicht gekracht, sondern eine Woche, also es hat schon gekracht, so gegen Ende der Rückrunde. Und eine Woche vor Saisonbeginn wurde Halilhodžić dann entlassen. Nantes hat sich ganz viele Abfuhren geholt, mehrere Trainer sollen abgewunken haben und dann kam Gourcuff und du fragst dich, was wollen die jetzt genau mit dem? Der ist damals in Rennes entlassen worden im Zuge der großen Umstrukturierung, obwohl er 4 Siege in Folge gemacht hatte, nimmt es in Rennes nach wie vor unglaublich übel. Und das Spannende an ihm eigentlich, das Witzige an ihm, warum er jetzt bei Nantes ist, ist, dass er vermehrt versucht hat, bei verschiedenen Vereinen immer sein Jeu à la Nantais zu etablieren. Und das fand meistens keinen Anklang. Also den Nantes-Stil. Und wir sind ja ein Bildungspodcast hier. Ich kläre mal ganz kurz auf. Dieser Nantes-Stil, Jeu à la Nantes, wurde 60er, 70er gespielt. Also starke Laufleistung, Zonenverteidigung, Abseitsfalle, viel Rhythmusänderung und wird heute als Begriff allgemein benutzt für ein Team wie so fluides Spiel und Positionswechsel, One-Touch und sowas. Mhm. Und das wirkte nicht so, als sei das jetzt das Richtige für Nantes. Also zumindest nicht im 21. Jahrhundert als Mannschaft. Aber aktuell funktioniert's. Also ich wohlgemerkt auch basierend auf einer starken Defensive, der hat einen ganz netten taktischen Kniff gemacht, indem er Girotto vom defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung gestellt hat und dadurch jetzt so eine Art unverhofften Neuzugang hat. Und aktuell präsentieren die Spielfreude, Entspanntheit, also inklusive des Trainers. Das, obwohl sie Rongier abgeben müssten, einen ganz wichtigen Spieler, Kapitän, der in so einer Transferposse nach Marseille gewechselt ist. Also der ist am Deadline, der ist ja nicht gewechselt. Bis Mitternacht. Er sollte wechseln bis Mitternacht und ist dann nicht gewechselt, aber es gibt in Frankreich eine Joker-Regelung, wo du nach dem Verstreichen des Transferfensters noch einmal wechseln darfst innerhalb der Liga.
Und dann was ist er dann denn das für eine Regel? Was denken sich denn diese Verbände? Das ist ja Wahnsinn. Das ist, als würdest du ein Gesellschaftsspiel machen. Okay, gut. Und dann ist er quasi als Joker, ist er dann nach dem Deadline, die ja dann gar keine wirkliche Deadline ist, ist er dann noch gewechselt. Okay, alles
genau, klar.
Also ich lerne hier tatsächlich viel in Folgen mit dir.
Bildungspodcast.
Okay, also Nantes, das könnte sich noch einpegeln. 3-1-0 Siege in den 7 Spielen jetzt bisher, nach Expected Points übrigens irgendwo auf Platz 15. Also da sieht man schon, man hat auch das Optimale rausgeholt aus dem schönen Spiel, was man da spielen möchte. Und man tritt so nach dem, was ich sehe, auch mit einer relativ klaren Stammformation an. Also da scheint Gorkyff jetzt auch einfach auf das zu setzen, was er glaubt zu haben. Und aktuell funktioniert das gut, könnte sich aber noch einpegeln.
Ja, trotz 14 Abgänge, 10 Neuverpflichtungen. Also
ja.
Also Wahnsinn.
Gut, Nantes auf Platz 4. Dahinter wartet jetzt eine weitere Mannschaft, die es halbwegs geschafft hat, sich oben zu halten. Jetzt normalisiert sich ein bisschen die Tabelle. Wir wollen kurz über Bordeaux sprechen. Was gibt's da festzuhalten? Was für einen Saisonstart hatten die?
Einen einfachen.
Okay.
Also die letzten.
Also vom Grüße an her einfach.
Grüße an meinen 93-Kollegen Axel, der mit mir ja drüber streitet,
ob Spielpläne völlig überbewertet.
Spielpläne wichtig sind, genau. Ja. Also die letzten 4 Spiele gegen Dijon, Metz, Brest und Amiens. Und das sind jetzt alles nicht Namen, wo man unbedingt. Also das sind Namen, wo man durchaus erwarten kann, dass man gewinnt, auch wenn das manche nicht geschafft haben, schon auch größere Namen. Und zum Auftakt haben sie gegen Angers verloren. So. Das Wichtigste bei Bordeaux ist, oder jetzt vielleicht auch für ausländische Zuhörer, ist halt, dass sie Koscielny geholt haben von Arsenal, der sicherlich in der Spieleröffnung nochmal einiges beizutragen hat. Ansonsten, die haben ja auch jetzt so ein Investoren-Konglomerat Neues, die angekündigt hatten, Ziel sei Top 6. Gibt aktuell so ein bisschen Zweifel, ob das tatsächlich ein Top-6-Kader ist. Daraufhin sagte dann im Sommer der eine Vorsitzende, Joe DaGrosa, wir haben einige großartige Leute im Visier. Die Bordeaux-Variante von, wenn ihr wüsstet, wen wir schon alles haben.
Und was genauso krass wie hier in Deutschland. Also ich meine, wenn ich mir angucke, dass man insgesamt nur 7 Millionen investiert hat, also dann sind da entweder bei den zurückgekehrten Leihspielen richtige Granaten mit dabei oder man konnte das nicht so ganz halten.
Ja, ja, also es kam halt Koscielny so als Name und der Rest waren ablösefreie Spieler. Also Maxair ist jetzt vielleicht ganz gute Idee für Innenverteidigung. Ja, also nein, tatsächlich, es kam halt nicht viel. So.
Das heißt, die Investoren haben ja auch gar nicht investiert, wenn ich mir angucke. Also ich nehme jetzt alle Daten von transfermarkt.de, 7 Millionen Ausgaben, 34 Millionen Einnahmen, das heißt eher ein Transfer plus gemacht. Hört sich jetzt nicht so an, als hätte man da Geld reingesteckt, um ja so ein bisschen den Turnaround zu schaffen. In der letzten Saison Bordeaux ja auf Platz 14 eingelaufen.
Genau, ja. Trainer ist auch sehr unzufrieden. Trainer übrigens, Paulo Sousa, hatte ich das überhaupt schon mal erwähnt?
Ah, ja, ja, hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen,
glaube ich. Okay, ja, ist ja aus der großen Dortmunder Mannschaft in den 90ern. Ja, genau. Jetzt unter der Woche hat der junge Adli, war Doppeltorschütze gegen Amiens, 19 Jahre alt, kam schon im Winter, saß die ganze Zeit auf der Bank, kam nicht so richtig rein, war ein bisschen unzufrieden, hat jetzt in 2 Spielen richtig stark aufgedreht. Also vielleicht kann man den ein bisschen beobachten.
Aber ehrlich gesagt hört sich das jetzt für mich von außen betrachtet so an, als wenn ich jetzt Bordeaux-Fan wäre, dann wäre die kurze Begeisterung darüber, jetzt vielleicht mit Investoren neue Möglichkeiten zu haben, schon wieder ganz schön verflogen. Auch wenn natürlich aktuell die Tabelle gut aussieht, aber als Bordeaux-Fan könnte ich ja auch den Spielplan lesen und wüsste.
Das
dann
geht einigen so in Frankreich.
dass sie lesen können.
Auch nee, dass sie nicht so ganz wissen, ob sie so glücklich sein sollten über die Großinvestoren. Auch Marseille unter anderem.
Eine goldene Überleitung zu unserem Sechstplatzierten. Toll. Ja.
Haben nämlich auch wenig investiert. Und da haben auch die Fans das Gefühl, dass McCourt ein bisschen das Interesse verloren hat. Und außerdem haben sie ganz große Verluste. Also wurscht. Jedenfalls haben sie 18 und 19 jeweils mit rund minus 18 Millionen abgeschlossen anscheinend. Mhm. Haben deswegen in der Vorsaison gesagt, wir müssen unbedingt verkaufen und jeder steht zum Verkauf. Woraufhin dann einige Spieler sich gemeldet und haben gesagt, wir wollen nicht gehen, wir wollen gerne bleiben. Es war ganz amüsant zuzuschauen. Ja, wer am Ende ging, war Ocampos zu Sevilla und Luis Gustavo zu Fenerbahce. Mhm. So, das war jetzt auch nicht unbedingt der große Verkauf. Dafür kamen immerhin zwei interessante Spieler, nämlich Benedetto von Boca Juniors und eben, wie gesagt, wie eben schon angesprochen, Rongier, der Ex-Kapitän von Nantes. Insofern könnte Benedetto endlich der Stürmer sein, den Marseille jahrelang nicht so richtig hatte. Macht einen ganz guten Eindruck bislang. Und die andere große Geschichte ist natürlich Villas-Boas als Trainer. Mhm. Ist ja auch immerhin mal ein Name. Hat zu Saisonbeginn gesagt, ja, er weiß, Restriktionen schwierig und so, aber der Kader hat trotzdem Top-3-Potenzial.
Na gut, Potenzial. Aber auch das Potenzial zu einem Weltklasse-Podcast. Ja, aber genau. wenn ich mir dann angucke, also Benedetto immerhin schon viermal getroffen, jetzt in 6 Einsätzen in der Liga, aber insgesamt die Tordifferenz 8 geschossene Tore, 7 kassierte Tore, daraus 12 Punkte gemacht. Also effizient sind sie schon, aber noch nicht spektakulär und das klingt jetzt auch noch nicht nach Top 3. Ist es ja auch im Moment noch nicht.
Nee, also die Mannschaft ist in der Findungsphase. Garcia wurde zuletzt dafür kritisiert, dass er das Spiel zu sehr nach dem Gegner einrichtet. Man freut sich jetzt darauf, dass Villas-Boas wieder sich mehr auf die Mannschaft konzentriert, ihr mehr Selbstvertrauen eingibt. Du siehst so erste Andeutungen von dem, was er wohl vorhat. Also Ballbesitz, wenig Flanken, was dich freuen wird.
Super Typ. Ja.
Thauvin hat sich jetzt verletzt auf unbestimmte Zeit. Das ist natürlich schon ein Schlag. Hm. Ansonsten darf ich nochmal Liebe für Valère Germain aussprechen, den ich jetzt auch beobachtet habe beim Sieg von Marseille beim 4:3, beim unglaublich verrückten 4:3 gegen Monaco.
Das gehört eben noch dazu, zu diesen 8 geschossenen und 7 kassierten Toren, dass man allein 4 davon geschossen hat gegen Monaco und 3 kassiert gegen Monaco. Also die sonstigen Ergebnisse waren 0-2, 0-0, 1-0 und so weiter.
Ja. Also wir kommen echt, du merkst schon, wir sind jetzt schon in Regionen von, wie ich es vorhin gesagt habe, von Teams, die haben mal gut gespielt und haben mal schlecht gespielt und so richtig kann ich kein Muster erkennen bei vielen Teams, jetzt auch gerade als jemand, der nicht alle Spiele schaut, der aktuell auch gar nicht mehr alle Spiele schauen kann. Danke Datsen, die aktuell ihre nur noch, glaube ich, 3 bis 4 Spiele pro Spieltag ausstrahlen. Das war letzte Saison besser.
Okay.
Aber wie gesagt, also Valère Germain mochte ich damals bei Monaco schon, ist ein sehr altruistischer Arbeiterstürmer, der braucht halt einen klassischen Mittelstürmer neben sich, wurde dann teilweise ein bisschen verheizt, als sollte vorne spielen, konnte das nicht. Hatte mit Mitroglou jetzt auch nicht unbedingt jemanden neben sich, der die große Bombe ist. Und gegen Monaco kam halt ist er nach außen gezogen worden. Also auch ganz taktischer Kniff eigentlich. Saar wurde zurückgezogen als Außenverteidiger und Germain wurde stattdessen dann auf die Außenposition gesetzt und zog aber häufig nach innen und hat da richtig schön genetzt. Freut mich für ihn, dass er da vielleicht doch nochmal Licht blickt.
Ja, also da ist schon wirklich Potenzial vorhanden, wenn man sich den Kader anguckt, eben jetzt auch mit Benedetto dazu, dann hättest du eben so jemanden, du hast Kevin Strootmann noch dann im zentralen Mittelfeld. Genau, ja. Also es ist ein relativ kleiner Kader, 26 Spieler, da darf jetzt auch nicht allzu viel passieren für Olympique Marseille, aber ja, mal gucken, wie sich das findet und wie das dann weitergeht in den
nächsten. Ja, und ob es halt zusammen, also ob Villas-Boas es halt schafft, sich auch zu etablieren.
Mhm. Ich meine, es hilft natürlich, dass du keine Doppelbelastung hast. Es ist schmerzhaft, aber da kann sich sowas eher noch einspielen. Hinter Marseille liegt aktuell Nizza mit einer ausgeglichenen Tordifferenz, 11 kassierte, 11 geschossene Tore, 4 Siege, 3 Niederlagen. Was gibt's zu Nizza zu sagen?
Naja, zunächst mal auch wieder die große Investorensache, ne? Da kommen wir jetzt auch nicht drum rum. Ich weiß, du magst das nicht gerne, aber
nein, eigentlich finde ich das ja gut, weil das sind so viele gute Beispiele, wo man immer wieder seine eigenen Gedanken für die Bundesliga haben kann, in die eine oder in die andere Richtung.
Ja, also Ineos ist eingestiegen. Jim Ratcliffe, reichster Mann Englands, geschätzte 10 Milliarden Euro Privatvermögen. Mhm. Kann man mal einen Vergleich aufziehen, kleinen. Also Rybolovlev, der Chef von Monaco, kommt auf nur 6 Milliarden. McCourt in Marseille kommt gerade mal auf 1 Milliarde. Insofern ist aber trotzdem in der Liga nur auf Rang 2 hinter
Na klar,
der Familie. Das ist bei Privatvermögen. Wir rechnen jetzt die Kataris raus, weil die Familie Pinot.
Wie der katarische Staat organisiert ist, würde ich da durchaus auch von dem Privatvermögen sprechen. Aber okay, meinetwegen.
Familie Pinot, denen Rennes gehört, die haben ein Privatvermögen von 26 Milliarden. Also denen gehören so Luxusmarken wie Yves Saint Laurent und Gucci und sowas.
Ah, das heißt, sie verdienen auch mit dem Fußball auch noch an der Konsumentenseite sehr gut mit. Sie investieren nicht nur in den Fußball, sondern sie verkaufen auch ihre Täschchen und ihre Kleidung an die Fußballer.
Genau. Aber wir wollten ja eigentlich über Nizza sprechen. Ja. Also Nizza, das Witzigste ist, dass tatsächlich in diesem Fall, im Gegensatz zu manchen anderen Investoren, der Kauf von Fans sehnsüchtig erwartet wurde, auch eine große, große Sommergeschichte für Sommerloch. Wann kommt endlich der Kauf? Wann wird er endlich vollzogen? Weil halt vorher war halt so ein chinesisch-amerikanisches Konsortium da, die man gerne loswerden wollten. Die haben es für 23 Millionen damals gekauft, haben es jetzt für 100 Millionen an Radcliffe verkauft. Katsching.
Ja.
Haben also ihr Geld gemacht. Führte unter anderem auch dazu, dass halt kaum Transfers getätigt worden sind, weil nicht klar war, wer kommt da jetzt, wo ist das Geld. Und sie haben jetzt wirklich auf den letzten Drücker haben sie noch ihre Neuzugänge eingetütet. Das jetzt aber dann wiederum ganz ordentlich, wobei es halt alles junge Leute sind.
Aber das
also Dolberg ist gekommen. Dolberg ist gekommen von Ajax. Unas, ganz spannender Rechtsaußen. Claude Maurice, ebenfalls sehr interessanter Linksaußen von Lorient. Nzoki von Paris. Also das ist nach wie vor eine Jugendmannschaft. Auch das galt ja letztes Jahr schon. Gilt umso mehr. Das Kuriose an diesem ganzen Investoren-Hin- und Her-Gewechsel ist die Auswirkung auf und für Vieira als Trainer. Weil der wurde ursprünglich von den vorigen, vom Führungspersonal geholt, River und Fournier, und die hatten sich zerstritten dann mit den Investoren, die sind gegangen. Und er hatte sich noch in den Vertrag schreiben lassen, naja, also falls die gehen müssen, dann darf er auch gehen, weil er möchte mit denen zusammenbleiben, und dann ging es aber freiwillig und der ist geblieben, was ihm zwar von den Fans hoch angerechnet wurde, aber auch dazu geführt hat, dass er sich halt im Stich gelassen gefühlt hat, so ein bisschen.
Ja.
Und jetzt wurde halt spekuliert, was heißt das jetzt, wenn die wieder zurückkommen, also für ihn. Der hat sich ziemlich kritisch über sie geäußert, dass sie da das Schiff verlassen haben zwischendrin und sind halt jetzt wieder zurückgekommen als.
Also das muss mir, da bin ich jetzt an einem Punkt irgendwie gedanklich ausgestiegen. Wir sprechen jetzt hier über die sportliche Leitung, also Sportdirektor.
Genau, also Präsidenten und Sportdirektor.
Genau, und die sind gegangen und kommen jetzt aber wieder zurück.
Genau, haben hingeschmissen, weil sie von den alten Investoren sich nicht angemessen oder geschützt gefühlt haben.
Und weil sie das freiwillig gemacht haben, konnte er nicht.
Radcliffe hat jetzt gesagt, dann holen wir sie wieder zurück. Jetzt.
Okay.
Sie haben sogar, wenn ich mich richtig entsinne, war es sogar so, dass sie Radcliffe quasi gerufen haben. Der soll doch nochmal ein Auge drauf schauen, und wäre das nicht was für ihn? Also sie haben ihn quasi geholt, und dann war auch klar, dass sie wieder mit einsteigen. Also ziemlich ziemlich abstruse Sache, die mir so als ehemaliger Politikwissenschaftler ja fast schon Spaß macht, aber
ja klar, also es gab auf jeden Fall ein sehr interessantes erstes Kick-Off-Meeting, wie man dann
im Neudeutsch. Genau, ein Kick-Off-Meeting im
wahrsten Sinne. Schön, dass ihr wieder da seid, okay. Aber Nizza, hochspannende Mannschaft, jüngster Kader der Liga, im Durchschnitt 23 Jahre jung, du hast ja auch schon angesprochen, auch die Zugänge, alle sehr, sehr jung und talentiert, und was ich bisher über Patrick Vieira als Trainer gelesen habe, hat sich auch sehr positiv angehört. Also es könnte jetzt auch trotz der Umstände, wie es dazu kam, auch ein ganz guter Match sein zwischen Trainer und Kader.
Ja, ich mache eine Einschränkung. Also es ist halt, letzte Saison war es, glaube ich, der drittschlechteste Angriff der Liga. Mhm. Also das hatten wir auch schon mal besprochen. Vieira spielt halt defensiv.
30 Tore in 38 Spielen war das letztes Jahr.
Ja, genau. Und das ist so ein klein bisschen schade eigentlich. Ich sage nicht, dass Trainer sich nicht auch weiterentwickeln können. Mal schauen, weil da ist unglaublich viel Potenzial und da sind ganz viele echt spannende Leute. Mhm. Mal sehen, ja. Also sie haben ein paar Spiele gut und ein paar Spiele schlecht. Ich hatte sie jetzt zuletzt gesehen, eben gegen Monaco, da waren sie schlecht. Da kommen wir vielleicht, wenn wir nach, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Mhm. Über Monaco müssen wir noch kurz sprechen, dann nachher. War gleichzeitig auch das erste gute Spiel von Monaco, insofern.
Okay, aber da könnte auch was entstehen bei Nizza. Wir verfolgen das genau. Vieira, ja, definitiv eine interessante Persönlichkeit. Jetzt kommen wir noch zu zwei Mannschaften, über die wir sprechen wollen, wo ich bei der Aussprache ganz genau unterscheiden muss. Wir wollen erst über Stade Reims sprechen und dann über Stade Rennes. Ah, Reims. Na, siehst du, das ist ja eindeutig. Weißt du, hätte jetzt der Max aber gewusst. Also, Stade Reims ist aktuell mit nur zwei Gegentreffern, damit beste Defensive der Liga, steht man
unglaubliches
ganz gut da. Ja. 6-2 ist das Torverhältnis.
Nach 7 Spielen.
Ja, ist halt wie so ein erster Satz im Tennis.
Ja, also zu Reims auch nur einfach ganz kurz, ganz viel Liebe für Reims nach diesem 7. Spieltag wegen diesem Sieg gegen PSG. Haben vorher auch schon Marseille und Lille geschlagen. Haben eine starke Defensive einfach um Abdelhamid und der ein sehr unterschätzter Innenverteidiger ist, wohlgemerkt, und dem jungen Disasi davor so zwei Abräumer mit Chavalerin und Montesi. Und der spannende Typ, auf den man, du hast zwei spannende Sturmtalente bei Reims, auf die du einfach in den nächsten Monaten, ein Auge werfen soll. Es haben ganz viele Leute schon Augen drauf geworfen. Das ist Rémi Oudin, der schon fast hätte wechseln können diesen Sommer. Und jetzt Boulaydia mit einem sensationellen Fallrückzieher in der Nachspielzeit gegen Paris hat das 2-0 eingeleitet. Und das Witzige an Dia ist eigentlich seine Entwicklung zum Profispieler. Der war vor 2 Jahren noch in der 7. Liga.
Ah, der Niklas Füllkrug der Ligue 1.
So ungefähr. Und als er 11 Jahre war, sollte er mal bei Saint-Étienne vorspielen und dann hatte das Auto seines Vaters auf dem Weg eine Panne und der Vater war so verärgert, dass er ein Taxi gerufen hat und sie mit dem Taxi zurückgefahren sind. Also nicht zu Saint-Étienne, sondern zurück nach Hause. Das heißt, erster Einstieg in den Profifußball schon mal verpasst. Dann sollte er 4 Jahre später bei Lyon aufgenommen werden in der Akademie und wurde abgelehnt, weil er nicht die richtige Statur hat. Also 2. Einstieg in den Profifußball verpasst. Dann erkrankte sein Vater, die hat eine Ausbildung gemacht, um die Familie über Wasser zu halten. Und ungefähr vor 2-3 Jahren ist er dann explodiert und dann hat angeblich irgendwie Bällen alleine den ganzen Platz hinterhergejagt und das Tor noch geschossen. Und beim ersten Freundschaftsspiel gegen Reims, hat er nach 45 Sekunden getroffen. So. Also ist ein junger, erfrischender Typ, der auch ganz anders auftritt, vielleicht weil er nicht durch Akademien gegangen ist. Sehr spannend. Ist nicht Stammstürmer aktuell, wird häufig auch eingewechselt, aber das macht einfach Laune.
Das hört sich so an und ich habe natürlich Hendrik Weidand gemeint, nicht Niklas Füllkrug. Da will man einen Gag reinwerfen und versemmelt ihn dann auch noch. Und sie haben einen Philipp Lahm-ähnlichen Spieler im Kader mit Hassan Kamara, der 1,68 groß ist und auf der Linksverteidigerposition, nach dem, was ich so sehe, bisher auch ganz gute Spiele gemacht
hat. Der ein Tor gemacht hat gegen Paris mit einem Kopfball.
Klar, warum auch nicht?
Ja, standen so große Innenverteidiger um ihn herum und er springt hoch mit seinen 1,68 und schießt das 1-0. Großartig.
Ja, man merkt schon ein bisschen die Liebe für dieses 2-0, die merkt man dir schon an bei PSG. Lass uns über Stade Rennes noch sprechen, den Pokalsieger der Ligue 1. Ja. Dahinter, was gibt's da zu sagen?
Haben wir die Zeit noch oder sowas überspringen? Also eigentlich kommen wir jetzt zu den zwei Mannschaften, von denen ich gedacht hatte, dass ich über sie sprechen könnte ausführlich, weil Rennes und Lyon waren die beiden großen, also die haben richtig Freude gemacht zum Saisonstart. Und bei Rennes ein bisschen überraschend, weil die Hälfte der Mannschaft, die den Pokal gewonnen hat, ist gewechselt. Mhm. Sarre ist weg, Kubek, weiß man ja, ist zu Augsburg, Ben Arfa, Stéphane André ist zu Lille und so weiter. So, und trotzdem haben sie in den ersten 3 Spielen ein Feuerwerk abgebrannt, das war unglaublich, das war der heiße Shit der Liga und inmitten all dessen Kamavinga. 16-jähriger Spieler, der beim Sieg gegen PSG alleine das Mittelfeld von Paris ausgedribbelt hat.
Okay.
Furchtlos, unverfroren, technisch großartig, Auge für Vorlagen. Ich habe ihn zufälligerweise dann 1-2 Wochen später live im Stadion gegen Straßburg gesehen, also tatsächlich live, ich war in Straßburg und habe mir das Ligaspiel Straßburg-Rennes angeschaut. Und da auch da war er auffällig. Er hat fast schon so einen leichten Tick, dass er ständig manisch den Kopf dreht und nach allen Seiten Ausschau hält. Das wirkte auf mich ein bisschen übertrieben, aber es zeigt, glaube ich, auch, wie wichtig ihm Spielübersicht ist.
Und er spielt eben im defensiven Mittelfeld, nicht im offensiven Mittelfeld. Also er hat diese Offensivaktion, diese Dribblings, aber sie kommen aus einer tiefen Position heraus.
Genau, ja. Und er ist offenbar schon seit einigen Monaten auf dem Radar großer Clubs, aber spätestens seit diesem Paris-Spiel, glaube ich, wahrscheinlich bei allen drauf. Ist in Angola geboren, der französische Verband versucht derzeit, ihn möglichst schnell einzubürgern, weil die Nationalmannschaft hat ja so wenig Talente.
Klar. wo ist da eigentlich der DFB?
Genau, so. Also das war der Saisonauftakt von Rennes und alles war super und jetzt, seitdem dümpeln sie vor sich hin. Könnte daran liegen, dass sie jetzt zum Transferfenster, das ja sehr, sehr spät war, nochmal drei neue geholt haben. Die waren zum Beispiel beim 1-1 gegen Celtic, waren die alle auf dem Platz, da fehlte ganz viel Abstimmung.
Also eine Mannschaft im Umbruch, 22 Zugänge, 22 Abgänge, ja. durchwachsene Saison bisher, mit aber ihren Spitzen nach oben und eben mit Kamavinga, deinem 16-Jährigen im Mittelfeld, auf den man definitiv ein Auge
bringt. Ja, und ich habe nach wie vor ganz, ganz viel Vertrauen in Julien Stéphan als Trainer, der ja letztes Jahr einen großartigen Job gemacht hat. Ich glaube, der kriegt die auch wieder zusammen. Der muss jetzt wahrscheinlich auch mal mit denen arbeiten und dann kommen sie hoffentlich wieder nach vorne.
Und Rennen kann man ja auch in der Europa League beobachten. Da gab es jetzt schon ein 1:1 gegen Celtic zu Hause. Die weiteren Gegner in der Gruppe sind noch Lazio und Cluj. Also durchaus, ich glaube, von Rennen werden wir noch was sehen, auch international.
Ja, glaube ich auch. Hoffe ich auch.
Das bekommt
man. Die machen echt Spaß.
Dann
wenn sie gut drauf sind.
Müssen wir definitiv noch über Lyon sprechen, denn die waren in der letzten Saison auf Tabellenplatz 3 hinter Lille und PSG, jetzt aktuell auf Tabellenplatz 11 und ohne jetzt den Tabellenplatz überbewerten zu wollen, aber 3 Unentschieden und 2 Niederlagen bei 7 Spielen, das ist schon ordentlich. Wo hakt's denn bei Lyon?
Möglicherweise am Trainer. Also auch da wieder, die Story ist halt, dass es nach 2 Spieltagen so aussah, als seien sie der große Herausforderer von Paris dieses Jahr. Das war, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, ich habe das 6-0 gegen Angers gesehen, das war atemberaubend guter Fußball. Und seitdem treten sie halt auf der Stelle. Also der Spielaufbau ist schlecht, die Spieler scheinen zaghaft, Defensive scheint nicht so recht mit der Offensive zusammenzuarbeiten. Was insofern ein bisschen überraschend ist, weil das große Versprechen war, das vor der Saison im Raum stand, dadurch, dass Fekir zu Betis gewechselt ist, hieß es, dann kann der neue Trainer endlich sein geplantes 4-3-3 besser aufziehen. Das hätte mit Fekir nicht so gut gepasst und dann ist da stärkerer Block vorhanden. Die haben auch, also das ist auch nach wie vor eine großartige Mannschaft. Die haben unglaubliches Talent in der Offensive. Die haben Moussa Dembélé, Bernard Traoré, Memphis Depay, du hast im Mittelfeld hast du mit Houssem Aouar einen Spieler, der absolut großartig zu Saisonbeginn war, den ich hier eigentlich als großes Talent jetzt loben müsste. Nur ich kam gar nicht auf die Idee im Vorfeld, weil ich dachte, naja, der ist ja schon seit 3 Jahren da. Und also ich glaube, vor 2 Jahren habe ich den mal als Talent gelobt, ne? Der ist 21. Also, aber es ist ein großartiger Achter mit Spielgefühl und Ballgefühl. Nutzt doch seine Antritte mehr jetzt in letzter Zeit. Also großartiger Typ, einige tolle Leute, haben auch gut verpflichtet. Thiago Mendes von Lille, Andersen für die Innenverteidigung.
Schön Lille ein bisschen leer gekauft, ne? Mit Mendes und Kone, also defensiven Mittelfeld, linker Verteidiger. Ja, genau. Jeweils von dem Team, was einen Platz höher war in der letzten Saison.
Ja, so, und jetzt ist die Frage, also die zweite große Änderung ist halt der Trainer und Sportdirektor, weil Juninho ist zurück. Juninho, der große Mythos für Lyon, 344 Spiele.
Könnte man den Titel nicht für den einen oder anderen Freistoß in der Nachspielzeit nochmal einwechseln?
Ja, genau.
Das würde ich
44
sehen.
Freistöße? Ja. Ja. Gab es nicht auch irgendeinen berühmten gegen Bayern?
Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich bin ein süddeutsches Medium. Ich kann mich an Gegentreffer gegen den FC Bayern kann ich grundsätzlich nicht erinnern. Aber gehört halt zu dieser ganz großen Zeit von Lyon mit dazu.
Genau, zu der ganz großen Zeit und macht eigentlich auch einen ganz, ganz guten Eindruck als sportlicher Leiter. Und dazu wurde neben ihm eben Silvinho als Trainer geholt, der mir vorher kein Begriff war, muss ich sagen. der auch anscheinend kein Französisch spricht. Das ist die zweite interessante Änderung. Vorher hat der Präsident Aulas, der große Mann in Lyon, immer täglich beim Trainer angerufen, so dass sich gewisse Trainer unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und Silvinho hat jetzt gesagt, nee, der hat sich bei mir noch nicht gemeldet.
Es ist ein interessanter Mann, weil er hat bisher noch nie als Cheftrainer fungiert. Er war bei Inter Mailand Co-Trainer, er war bei Brasilien Techniktrainer, weil genau, die Brasilianer haben ja große Defizite der Technik, das weiß ja jeder, da muss man nochmal nachlegen. Und jetzt erst der Cheftrainerposition, also durchaus interessante Verpflichtung.
Ja, aber kam durchaus mit ein bisschen Vorschusslorbeeren, hat ja bei Mailand unter Mancini oder neben Mancini gecoacht. Mhm. Man merkt auch an, dass er Ideen hat, aber ja, er lässt seine Außenverteidiger derzeit sehr, sehr defensiv auflaufen. Also offenbar tatsächlich auch Vorgabe. Es gab keine einzige Vorlage meines Wissens diese Saison von einem Außenverteidiger. Mhm. Er wartet sehr, sehr lang mit Wechseln. Also beim Spiel gegen Amiens war das auffällig, da hat er in der 80. Minute drei neue Spieler eingewechselt.
Klar.
Und ja. Warum nicht? Ne? So.
Aber es ist so ein bisschen zwiespältig, oder? Also auf der anderen Seite jetzt in der Champions League, da ist Lyon ja auch vertreten, gegen Zenit zu Hause in 1-1. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte man da nicht noch die Möglichkeit aus 2-1, die man vergeben hat. Also es scheint für mich so zu sein, als wäre Lyon auch so eine Mannschaft, wo man sagen muss, also definitiv kein geglückter Saisonstart, aber eigentlich too early to call. Also müsste man jetzt noch warten, was der neue Trainer da eigentlich vorhat.
Es ist halt, wie gesagt, insofern enttäuschend, weil die ersten zwei Spiele so großartig aussahen.
Ja.
Seitdem stottern sie und dann merkst du jetzt doch, aha, es ist eben doch ein neuer Trainer und das muss ich alles irgendwie erst einspielen und vielleicht muss sich auch der Trainer erst nochmal finden und zurechtfinden. Und das ist halt ein bisschen schade, weil du echt das Gefühl hast, da steckt ganz, ganz viel unter dem Motor drin. Jetzt warten wir mal ab, wie es weitergeht. Mhm. Aber das war schon die letzten Spieltage so ein bisschen enttäuschend. Jetzt sagen die Spieler war ja und da entwickelt sich was und wir finden immer besser zusammen. Also diese üblichen Spielersprüche, die du halt hörst. Ja, warten wir es ab. Ich würde mich freuen, wenn sie eine gute Rolle spielen, aber sie sind halt auch schon, wie viele Punkte sind sie jetzt schon?
Sechs Punkte hinter, ne? PSG und Angers. Ja. Auf Platz 11 aktuell, wenn man nach Expected Points guckt, dann sieht man, da steht Lyon ein bisschen besser da, auf Tabellenplatz 5. Und wer da auch überraschend gut dasteht, ist Monaco. Nach Expected Points auf Platz 7. In der realen Tabelle hat sich zur letzten Saison nicht so viel getan. Und das ist in dem Fall ein sehr schlechtes Zeichen, denn man steht auf Tabellenplatz 18, was in der Ligue 1 mit 20 Vereinen der Relegationsplatz um den Abstieg wäre, ohne dass wir jetzt nach 7 Spielen so tun wollen, als wäre das schon alles in Stein gemeißelt. Aber wenn ich mir angucke, die Transfersalden in der Liga, dann sehe ich, dass Monaco 140 Millionen Euro investiert hat, 83 Millionen immerhin auch eingenommen durch Verkäufe, aber man hat am meisten ausgegeben von allen 20 Ligue 1 Vereinen mit 42 Zugängen und 34 Abgängen.
Das ist David. Kompletter Wahnsinn.
Das ist nicht mehr normal.
Nein, es ist auch, also ich bin ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin ja Monaco-Sympathisant. Mein Cousin hat da ja Jugendmannschaft gespielt. Ich verfolge die ja wirklich mit einer gewissen Liebe auch, aber du, also selbst als Fan hast du in den letzten Wochen und Monaten Schwierigkeiten, diese Startelf zu benennen, weil du einfach gar nicht mehr weißt, wer da gerade spielt und wer neu dazugekommen ist. Und also es ist absolut verrückt. Die haben sich eine komplette Mannschaft neu gekauft.
Mhm. Im Grunde ja zwei Winter sogar.
Ja. Und teilweise richtig große Namen auch. Also mit Lecomte eigentlich ein super Torwart aus Montpellier, der jetzt richtig schlecht gespielt hat. Fabregas ist ein erschreckender Schatten seiner selbst. Der hat die Saison mit einer roten Karte begonnen und anschließend ist er schlechter geworden. Also in den ersten Saisonspielen konntest du auch darauf wetten, dass Monaco sich rot einfängt. Am dritten Spieltag haben sie 2-0 gegen Nîmes geführt, dann gab es ein Rot gegen Jemerson, am Ende war es ein 2-2. Wahrscheinlich hätte ich jetzt, weiß ich, vollkommen ratlos Kübel von Häme und Ärger ausgeschüttet, wenn jetzt nicht dieser siebte Spieltag gewesen wäre, wo sie halt gegen Nizza durchaus überzeugend gewonnen haben und zumindest in der Offensive sah das jetzt ganz, ganz ordentlich aus, was da Golovin, Ben Yedda und Slimani gemacht haben.
Erste Saison so am 7. Spieltag
ja, genau, jetzt eben. Ja, genau, ja, ja, ja. Also Ben Yedda auch so ein überraschender Transfer eigentlich, wo du denkst, ne, so jemanden kriegst du eigentlich nicht. Der will anscheinend sich in Position bringen für das nächste Großturnier, für die Nationalmannschaft. Und hat da das Gefühl, dass er in Frankreich mehr gesehen wird als in Spanien.
Mhm. Also es ist ein Mittelstürmer, der von Sevilla kam, für alle diejenigen, genau, die jetzt nicht gleich mit dem Namen Ben Yedda etwas anfangen können.
Ja, Bakayoko ist zurück aus der großen Meistermannschaft. Das zumindest ist, also allerdings nur geliehen von Chelsea. Das freut einen, aber ansonsten sind da so viele großartige Namen, die dann, sobald sie da sind, das ist so ein bisschen das HSV-Syndrom irgendwie, sobald sie da sind, funktioniert es nicht. Also Jardim ist auch hart angezählt, das merkt man auch, wenn man...
Schon wieder.
Mal wieder, genau. Ich verfolge diverse Monaco-Fans auf Twitter und so und da ist nicht mehr viel Liebe für den einzigen Superhelden Jardim vorhanden.
Der ja schon mal entlassen war, dann kam Thierry Henry und dann kam Jardin wieder mit zurück.
Also kam Jardim zurück, genau. Jardim. Und ja, also er war nicht, ich bin sicher, dass, also ich meine, und es war ja jeweils mit Millionen Abfindungen verbunden, sowohl Jardim zu entlassen als auch dann Thierry Henry zu entlassen. Ich bin sicher, das wäre aktuell wieder der Fall. Also es ist ein Trauerspiel eigentlich. Es ist ein absolutes Trauerspiel, was mit dieser Mannschaft passiert, die ja eigentlich, weiß ich nicht, über Jahrzehnte auch für Spielkultur stand.
Und auch für ein gelungenes Scouting ja eigentlich durchaus. Also genau, aus Monaco kamen ja häufig die Talente, die vorher nicht auf dem Radar der großen Vereine waren.
Wobei, ja, wie gesagt, in den letzten Jahren kamen sie unter anderem wegen Luis Campos. Und der ist eben jetzt bei Lille.
Mhm.
Das kann also es ist nicht so, dass, um Gottes Willen, Monaco war tatsächlich auch schon vorher durchaus eine Talentschmiede. Aber also man merkt, also von den letzten Wintertransfers, die geholt worden sind in Monaco, ist eigentlich nur Gelsen-Martins ein Erfolg. Der Rest ist entweder direkt wieder weitergegangen oder sitzt noch sinnlos auf der Bank rum. Also, ne, Thielemans.
Der Kader ist krass. Also der Kader ist so, dass man in sich durchgeht und denkt, in einer Fußballsimulation könnte man durchaus mit Monaco spielen. Ja. Aber da ist es ja nicht so wie in der Realität, dass sie dann schlechter sind, als ihre Werte eigentlich sind. Ja. Also weil du hast mit Subasic ja eigentlich gerade verletzt, aber einen guten Torhüter. Benaglio ist da der Ersatz. Und
Lecomte war eigentlich großartig für Montpellier jetzt. Ja, also es waren richtig, Subasic und Benaglio sind ja beides so die etwas angezählten älteren Torwart,
stimmt, genau,
die
überzeugen keine, konnten. Genau. Klar.
Und Lecomte ist wirklich großartig. Also eigentlich, oder war er, ja? So, aber ja.
Ja, und dann hast du Kamil Glick als Kapitän, den kennt man
auch
aus dem
Nationalmannschaft. Fürchterlicher Schatten seiner selbst.
Eigentlich als Bollwerk, daneben Naldo. Wir alle wissen im Guten wie im Schlechten, was Naldo kann. Und so richtig Benjamin Henrichs natürlich, darf man nicht vergessen, von Leverkusen damals noch zu Monaco gewechselt, hört man jetzt auch in Deutschland auch gar nichts mehr damit davon. Dann hast du eben Bakayoko zurückgeholt, jetzt aus der Meisterschaft. Du hast Fabregas im Mittelfeld, Adrian Silva, du hast Golovin. Wir alle wissen, wie viele Sprints der angezogen hat während der Weltmeisterschaft. Ich erinnere mich an diese.
Der findet sich allerdings jetzt. Der hat ja, der war ja auch einer der großen Enttäuschungen nach seinem Transfer direkt und mittlerweile, also ich wage da noch keine Schwalbe, macht noch keinen Sommer, aber so in den letzten Spielen, letzten Wochen, das sieht richtig gut aus gerade, was der auf den Platz bringt. Endlich. Ja.
Also es ist ein bisschen ein Mysterium. Ben Yedda haben wir schon angesprochen, dann Jean-Kevin Augustin ist von RB Leipzig noch zu Monaco gewechselt, ohne dass ich jetzt sagen würde, der reiht sich da jetzt schon direkt neben Ben Yedda ein in der Hierarchie, aber um zu zeigen, also Monaco war ja sehr aktiv auf dem Transfermarkt und es funktioniert mal wieder sehr, sehr wenig. Ein Sieg, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Über Monaco werden wir auch wieder viel reden, David.
Gerne. So.
Das nächste Mal werden wir dann auch noch über Saint-Étienne sprechen müssen. Die stehen aktuell auch nicht gut da, nämlich noch schlechter als Monaco. Und wir erinnern uns, in der letzten Saison waren die ja auf Tabellenplatz 4. Die sind gerade 19. Aber alle können wir jetzt nicht besprechen. Ihr habt es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn man es immer nicht so glauben mag, auch in der Ligue 1 ist so viel passiert, dass man da locker mehrere Stunden drüber sprechen könnte. Ich bin froh, David, dass ich das immer mit dir machen kann in dieser schönen Runde. Und das hat wie immer großen Spaß gemacht. Danke dir, dass du mit dabei warst.
Sehr gerne. Um wie viel haben wir die Stunde jetzt gerissen?
3 Minuten, 4 Minuten. Wir laufen gerade in die 4. Minute rein. Das wird gerade noch so gehen. Das war David Frogier de Pont-le-Voix als @ngungongvn auf Twitter. Und ihr hört natürlich 93. Da könnt ihr David zusammen mit den anderen 3 Verrückten jede Woche hören. David, vielen Dank dir für deine Zeit. Bis bald.
Sehr gerne. Ciao.
Und euch lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht dann weiter im Rasenfunk mit einer Schlusskonferenz zur Bundesliga und dann gibt es sicherlich auch bald den nächsten Kurzpass und hoffentlich auch Tribünengespräche. Stay tuned. Macht's gut. Bis bald. Ciao.